Willkommen zurück zu Words of the Future. Diesmal Episode 29 und Florian ist wieder dabei.
Hallo, hallo. Freue mich immer dabei zu sein. Und ich kann heute vielleicht den Einstieg machen zu der Folge, denn ich habe aus dem Alltag eine ganz lustige Geschichte über KI, die ich hier mal exemplarisch vorstellen kann. Und zwar dreht sich um Folgendes. Ich habe seit ein paar Wochen Probleme mit dem Unterarm bei Belastung, also weil ich irgendwie, weiß ich nicht, zu viel mit dem Arm gemacht habe, wahrscheinlich Überlastung, habe ich Schmerzen, wenn ich Sachen anhebe oder irgendwie so ein komisches Elektroschockgefühl, wenn ich den Arm in gewisse Weise bewege. So, ne? Dann ist natürlich das Problem, das kann so nicht bleiben, also was machst du? Gehst zum Arzt. Ich bin mit den Beschwerden zur Hausärztin gegangen. Ich habe dir meine Situation geschildert, ausführlich. Dann hat die sich quasi meinen Arm also kurz angeguckt, hat da kurz drauf getippt und dann gesagt, ja, Muskelansatzentzündung vom Bizeps sehen, ne? War die Diagnose, hat dann gesagt, ja gut, ruhig, müssen Sie ruhig halten, können vielleicht das Handgelenk ein bisschen immobilisieren mit einer Schiene, die das festmacht und da entzündungshemmende Salbe draufschneiden. Gut, bin ich nach Hause gegangen. Hab mir nichts dabei gedacht, ne, und hab dann so, weiß ich nicht, im Alltag ein paar Tage später das irgendwie einem Freund erzählt, der sich gut auch mit menschlicher Anatomie auskennt und im Bereich sozusagen forscht und auch gerade irgendwie seine Dissertation da macht, zwar Richtung Nackenmuskulatur, aber der kannte sich offensichtlich aus. Und dem habe ich das so erzählt.
Kenn ich den?
Den kennst du bestimmt, ja. Aber ich weiß, okay. Ich will jetzt nicht den Namen hier
droppen. Ja, ich weiß, wen du meinst.
Und dann habe ich dem eben das erzählt und habe gesagt, ja, die Hausärzte haben das gesagt hier. Also ich habe dem meine Schmerzen erzählt, ne, weil er hat natürlich gesehen, dass ich so eine Bandage am Handgelenk hatte. Und dann hat er gesagt, was gemacht, habe ich erzählt. Und dann habe ich gesagt, ja, die Hausärzte sagt so und so. Und dann guckt er mich an und sagt, Bizepsmuskel in der Mitte des Unterarms? Du, das kann aber nicht sein. Der Bizepsmuskel, der schließt ja viel höher an. Und ich weiß das natürlich nicht. Ich habe gesagt, okay, ja. Habe dann so ein bisschen gesagt, ja, keine Ahnung. So. Und habe dann im Prinzip bin wieder meiner Wege gegangen und habe dann aber gedacht, der wird es ja nicht umsonst gesagt haben. Hab mir dann daraufhin, weil ich dachte, jetzt muss ich irgendwie mal, weiß ich nicht, was machen. Und du kannst dann, also ich habe noch ursprünglich versucht, zum Orthopäden zu gehen, aber die Leute, die haben ja, also da kriegst du den nächsten Termin irgendwie 2025, wenn du zum Orthopäden willst. Ich habe überall bei mehreren Anrufen Sachen, ja, könntest du vergessen. Es sei denn, ihr Arm ist abgefallen, dann kriegen sie vielleicht noch einen Termin in 3 Monaten. Und dann habe ich gedacht, ja, was mache ich denn jetzt? Versuchen wir doch mal, die KI ins Spiel zu bringen. Dann habe ich mir extra GPT Plus geholt, um mit dem guten GPT-4er-Modell zu reden und habe dem, pass auf, und dann habe ich dem folgende rumprobiert. Ich habe erst so geschrieben, ich habe das Problem, was kann ich da machen? Und dann war der Output so lala und hat dann irgendwie so eine schöne Liste wieder gemacht, so wie GPT das halt gerne macht. Und dann habe ich ein bisschen rumprobiert und bin dann auf folgendem Input stehen geblieben, der echt geil war. Ich habe dann geschrieben, mit GPT-4. Du bist ein Orthopäde und bekommst eine Beschreibung über Beschwerden von einem Patienten. Deine Aufgabe ist es, mögliche Ursachen für die Beschwerden zu finden und eine oder mehrere Diagnosen zu stellen. Unterhalte dich mit dem Patienten und stelle Fragen, um ein möglichst genaues Bild über die Beschwerden zu erhalten. Antworte nur in der Rolle des Arztes, ich werde den Patienten spielen. Absatz, habe ich geschrieben, Patient-Doppelpunkt. Ich habe zurzeit Probleme mit dem Unterarm, so, dann schreibt er halt zurück, also tut mir leid, dann hätte man geschrieben, Arzt-Doppelpunkt. Ne, können Sie die Probleme, so, und dann ging das halt hin und hin zurück, dann habe ich meine Probleme gestellt, dann sagt er, okay, dann habe ich ein paar Fragen dazu, fragt dann so schöner wie eine Liste, ne, so wie GPT das macht, macht immer Listen, hat dann gesagt, erstens, ist der Schmerz konstant oder tritt er bei bestimmten Bewegungen auf oder zweitens, lokalisieren Sie den Schmerz an der Innenseite, Außenseite, hat dann eben gefragt, ziemlich genau, ne, das war schon sehr vielversprechend, gibt es Schwellungen oder Rötungen, verschwinden Sie Schmerzen an anderen Teilen des Körpers und so weiter, und dann konnte ich immer schön darauf antworten mit, erstens, ne, da habe ich keine Beschwerden, ja, das ist eher so da. Und dann sagt er, ah, okay, ja, das würde darauf hindeuten, das könnte eine Sehnenentzündung sein, Tendinitis oder eine Nervenkompression oder Nervenreizung, hat mir erstmal so 2 Diagnosen gestellt. Dann habe ich darauf wieder zurückgeschrieben, ja, okay, danke für die Diagnose. Dann muss immer schön höflich bleiben, ganz wichtig. Dann habe ich dann geschrieben, was ist denn, wenn man davon ausgeht, dass es eine Sehnenentzündung ist? Können Sie noch versuchen hier die, weil ich natürlich immer in dieser Form des Arztes und Patient bleiben wollte, können Sie noch versuchen, herauszufinden, welcher Muskel genau betroffen ist? Und dann sagt er, okay, dann probieren Sie mal folgende Bewegung aus. Versuchen Sie, Ihren rechten Arm auszustrecken und die Handfläche nach oben zu drehen. Drehen Sie dann die Handfläche nach unten, verursacht diese Bewegung Schmerzen. Zweitens probieren Sie das und das, haben Sie den Arm gestreckt und versuchen Sie, das Handgelenk zu beugen, ohne die Finger und die Finger dabei. Und dann gibt mir wieder so ein paar Sachen. Ich beantworte die alle schön in der Liste. Ne? Wenn ich das mache, passiert das und das, dann ist da ein bisschen Schmerz, das macht keinen Schmerz. Und dann sagt er, ah, okay. Wenn das so ist, dann wird der Schmerz wohl an der Innenseite, wird der Schmerz wohl an dem Musculus pronator teres oder dem Flexor carpi radialis sein. Gibt da nur eine schöne Auskunft, ne? Und dann habe ich dann mit dem weitergeschrieben, so, ah ja, wunderbar, was ist denn so, wie kann ich das denn machen? Dann sagt er, ja, da können Sie eine Bandage, Schonung, Eis, ne, hier, das und das. Und da sagt er natürlich immer wieder, gehen Sie auch zum Arzt, ne, ich bin kein Ausbilder, ne, so weiter. So, und dieses ganze Hin und Zurück, das hat dann im Endeffekt zu dieser Diagnose geführt, das ist hier pronator teres. Dann habe ich mich mal mit Fachbüchern, die hier bei uns zu Hause rumstehen, beschäftigt, habe mich da durchgelesen, mehrere Stunden lang, in einem Fachbuch hier Anatomie, und habe versucht, das zu verifizieren. Und es kommt tatsächlich raus, es ist ziemlich sicher, der genau diese Diagnose, die GPT-4 mir gestellt hat, die natürlich anders ist von der, die Hausärztin gestellt hat. Warum erzähle ich das? Weil das ist meiner Meinung nach ein wunderbares Beispiel dafür, wie KI eingesetzt werden kann im Alltag, weil es einerseits genauer war als das, was die Hausärztin gesagt hat, also richtiger, und ne, du musst es so sehen, es ist jetzt in dem Fall nicht so schlimm gewesen, weil auch die Hausärztin hat gesagt, ja, schonen Sie den Arm, machen Sie hier Immobilität mit Schiene und so weiter, also es lief auf das Gleiche raus, deswegen ist es nicht ganz so tragisch, ne? Es ist im Prinzip, ich weiß jetzt nicht, ob das so eine Ungenauigkeit war, sie hat sich halt so ein bisschen mit Muskel vertan, aber im Endeffekt ist das so medizinisch gesehen, läuft es also das Gleiche hinaus, aber es ist trotzdem, muss man so sehen, aus der Perspektive des Patienten, aus meiner Perspektive, ist es natürlich schon komisch, wenn die Ärztin da nur so ganz flüchtig mal so hier und die das macht, du merkst halt, die hat irgendwie nicht richtig geguckt und dann gibt dir eine Diagnose, die du irgendwie auch verifizierbar irgendwie als ungenau einstufen kannst, mit einfach Wissen, was du im Internet angucken kannst. Ich hätte auch im Internet einfach gucken können, wo endet denn die Bizeps-Szene, und dann feststellen, das geht ja gar nicht. Während hier diese Interaktion mit GPT-4 doch einerseits einen besseren Output gegeben hat, aber andererseits auch irgendwie zu einer besseren, also zu einer überzeugenderen Interaktion geführt hat. Also das war natürlich immer, probieren Sie das und das aus, und dann konnte man irgendwie sich so rantasten. Und das ist natürlich in so Zeiten, wie ich habe es gesagt, wie Fachärztemangel, also ne, wenn du in sechs Monaten den nächsten Termin bekommst, dann ist es natürlich suboptimal. Imagine jetzt die KI, die jetzt gerade immer mal so, die gibt halt gute Antworten, aber die sagt auch immer, ne, die sagt immer, ich bin hier kein Arzt, müsst zum Arzt gehen und so weiter, ne. Stell dir mal vor, weil auch gerade also ein bisschen die Autorität fehlt, ne, stell dir mal vor, du trainierst das Modell jetzt so weit, dass du verifizierbar bessere Outputs oder genauso gute Outputs wie Ärzte bekommst, dann hast du nicht dieses Problem, dass der KI die Autorität fehlt, einerseits sozusagen inhärent, ne, also dass das Ding nicht immer schreiben muss, gehen Sie zum Arzt, eigentlich kann ich hier nicht wirklich was sagen, aber es könnte so und so sein, aber gehen Sie zum Arzt, ne? Und andererseits deswegen auch sozusagen die soziale Autorität, was die Outputs angeht, besser wird, sodass man wirklich dann, wenn man Beschwerden hat, erstmal mit dieser KI, die dann medizinisch spezialisiert ist, schreiben kann, sich eine Diagnose abholen kann, die dann wirklich überzeugend ist in den meisten Fällen. Weiter angehend, mit einem Facharzt sollte da irgendwie was rauskommen, was schlimmer ist, reden kann.
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Es gibt ja speziell für medizinische Zwecke trainierte Modelle, zum Beispiel MedPalm 2 von Google. Und die sind sogar noch besser als GPT-4. Und DeepMind hat noch an System gearbeitet, um die noch präziser zu machen, falsche Diagnosen zu verhindern. Jetzt stell dir vor, die Modelle kriegen noch deine Blutdaten, all deine ganzen anderen Gerätedaten, vielleicht auch noch Bildinput von deinem Arm, was auch immer. Also,
das wäre noch heftiger, ne?
Selbst wenn die nur so gut sind wie ein Arzt, dann sind sie günstiger, immer verfügbar, überall erreichbar und haben so viel Zeit für dich, wie du willst.
Genau, das
also,
mit der Zeit.
Selbst wenn sie nur so gut sind wie ein menschlicher Arzt, wären sie halt 100-mal besser.
Das mit der Zeit ist nämlich, glaube ich, der entscheidende Faktor. Die Hausärztin, die hatte halt Zeitdruck. Ich bin dann zur offenen Sprechstunde gegangen, die muss halt Leute abarbeiten und dann guckt die halt so ein bisschen, ja, wird wahrscheinlich das sein, zack, wieder raus, 5 Minuten, nächste Patient. Ne? Und die KI, mit der kannst du nicht stundenlang unterhalten, mit der kannst du nicht 3-mal am Tag unterhalten, die gleiche Diagnose stellen und gucken, ob der andere Output geht. Ne? Das ist ein Riesenproblem.
Und vor allem, was, glaube ich, unterschätzt wird, ist, Arzt ist ja nicht gleich Arzt. So, deine Hausärztin ist vielleicht spezialisiert auf Lungenprobleme oder hat im Studium sich hauptsächlich mit Neurologie beschäftigt und hat vielleicht keine Ahnung von den Armmuskeln, aber ist halt Hausärztin, deswegen geht man für alles dahin. KI ist zumindest mal in allem auf einem gewissen Level.
Ja. Ja. Und dann muss man auch dazu sagen, wenn wir jetzt von sowas schon, also von diesen krasseren Sachen absehen, wie die hat Zugriff auf deine Blutwerte und ist mit der Smartwatch verknüpft, kann sozusagen 24/7 deinen Puls messen und so weiter, ist es ja auch einfach so, wenn das Ding schon, ich sagte ja, dieses Autorität-Ding, wenn die KI sozusagen die Autorität bekommt, um auch so leichte Medikamente zu verschreiben oder dann auch, ne, in dem Fall weiß ich nicht, man muss ja für bestimmte Sachen, kriegst du ja von der Krankenkasse was erstattet, also du kannst dir beispielsweise für den eine Handschiene selber kaufst, dann kostet die halt so und so viel Geld, wenn du die halt verschrieben bekommst, kostet die weniger Geld, weil die Krankenkasse das macht, und imagine, die KI könnte sowas auch machen, dann wäre es in meinem Fall, wäre es aufs Gleiche hinausgelaufen, nur dass ich halt eben früher, weil ich mich direkt mit der KI unterhalten hätte und sozusagen mit mehr Peace of Mind, ne, eine Diagnose bekommen hätte. Weil, wie gesagt, läuft das Gleiche hinaus, ne, durchhalten, kühlen, Entzündung.
Aber es kann halt echt schlimm werden, wenn es die falsche Diagnose ist. Also sowohl bei Menschen als auch bei KI. So, wie kriege ich jetzt die Überleitung? Genau. Es wäre noch cooler, wenn die KI direkt auch das Medikament herstellen könnte. Und das ist eine Überleitung zu AlphaFold.
AlphaFold, das habe ich auch gesehen.
Google DeepMind mit ihrem, ich glaube, Tochterfirma, die an AlphaFold weiterarbeitet, haben ein Update gegeben. AlphaFold sind ja mehrere Modelle. Es gab 1, 2 und jetzt gibt es noch weitere Varianten.
Für die Leute, die es nicht wissen. AlphaFold, ne, ist das die KI, die dafür zuständig ist, Proteine irgendwie zu falten, ne? Oder also Proteine
zu manipulieren. Genau, aus der Struktur bestimmt das, was die Form von dem Protein ist. Und das wird jetzt immer breiter und genauer. Das heißt, die können jetzt nicht nur diese bestimmte Arten von Proteinen, sondern die können jetzt auch längere Ketten, DNA-Stränge und alle möglichen Arten von Proteinen, die relevant sind für die Biologie. Mhm. Und das ist halt so mächtig, wenn es darum geht, Medikamente zu entwickeln. Dieser ganze Prozess, wenn du Medikamente suchst, brauchst du ja immer irgendwas, was an die Viren andocken kann.
Ja.
Und dafür brauchst du eine bestimmte Struktur, die zu dem Virus passt.
Ja.
Und dieser ganze Prozess, das zu finden, ist relativ teuer und aufwendig in der Forschung. Und AlphaFold macht das halt mit einem Klick. Zack, da.
Der macht das alles theoretisch, berechnet er das durch?
Genau.
Ah ja.
Das ist auch so ein Punkt, da muss ich vielleicht mal einen Blogpost drüber schreiben oder in meinem Vortrag drüber reden. Dieser Übergang von der realen Welt, von Atomen zu Bits. Alles, was im Digitalen passiert, in der virtuellen Welt, kann sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit entwickeln. Deswegen sehen wir bei KI so viele Fortschritte, exponentielles Wachstum und Entwicklung täglich, blitzschnell. Und alles, was noch physikalische Entwicklung braucht, ist deutlich langsamer, weil wirklich Material bewegt werden muss, Energie aufgebracht werden muss, anders als bei digitaler Entwicklung. Und gerade in der Biologie, aber auch in anderen Bereichen, wird gerade sehr viel, auch in der Industrie mit Omniverse von Nvidia, wird gerade sehr viel von der realen Welt in Simulationen verschoben, um diese schnelle, iterative digitale Entwicklung mitzunehmen. Auch in anderen Bereichen, zum Beispiel im Fabrikdesign oder an- und optimieren. Wenn du das in Simulationen machst, kannst du das blitzschnell optimieren, anders als in der realen Welt, wo du die Sachen bauen musst, testen musst, abbauen, neu bauen, optimieren, verschieben. Kostet alles Zeit und Geld.
Also meinst du, wenn man dann so eine Firma baut, hat man eben früher die Firma gebaut und dann langsam geguckt, so nach ein paar Monaten, wie läuft es, wo kann man was optimieren und dann eben die in echten Leben irgendwelche Sachen geändert und jetzt mittlerweile simuliert man einmal wie so Factario im Computerspiel eine Firma und guckt dann, also, was da schieflaufen würde.
Das gibt's von Nvidia mit Omniverse, aber auch Meta hat jetzt Habitat 3 oder so vorgestellt, das ist was Ähnliches, wo du einfach reale Umgebungen simulierst. Und dann Roboter darin trainieren kannst oder Umgebungen bauen kannst, die von Algorithmen optimieren lassen kannst. Alles möglich. Und es ist so viel günstiger und schneller. Ja. Okay, wir haben ganz viele Leaks. Womit fangen wir an? Wir fangen mal mit OpenAI an. Da habe ich mehrere Sachen. Einmal hat Microsoft ein Paper veröffentlicht über Diffusion-Modelle für Code-Generierung. Das Paper an sich ist ganz interessant, aber darum geht's nicht. Die haben in dem Paper ihr Diffusion-Modell für Code verglichen mit ChatGPT. Und in dem Paper haben die eine Parameterzahl für ChatGPT angegeben. Mhm. Explizit für ChatGPT 3.5 Turbo. Und zwar 20 Milliarden Parameter. Mhm. Ich weiß nicht genau, diese Turbo-Modelle sind ja Sparse-Modelle, das heißt, die sind optimiert und Teil des Netzwerks werden praktisch weggelassen oder rausoptimiert oder nicht immer verwendet. Deswegen ist nicht ganz klar, ob die Angabe von solchen Milliarden Parameter jetzt sich auf alle bezieht oder auf die pro Interferenz benutzten, was auch immer. Wir kennen die Architektur halt nicht genau und wie sie die 20 Milliarden berechnet haben. Aber von der Größenordnung her zeigt es schon mal, dass du selbst mit einem kleinen Modell 20 Milliarden Parameter kannst du auf einem guten Home-Rechner laufen lassen. Das erklärt übrigens auch, warum ChatGPT für alle kostenlos angeboten werden kann. Wenn das Modell wirklich so klein ist, dann kann ChatGPT kann OpenAI das problemlos bezahlen.
Aber wir reden ja, du hast jetzt gerade von GPT 3.5 Turbo geredet. Ist das denn auch das Modell, was für die normale ChatGPT-Interaktion verwendet wird?
Ja.
Ah, ja.
Das wird in der API verwendet, das wird auf der Website verwendet.
Geredet hast, die 20 Millionen, das ist ja eine Schätzung von Google, ne?
Ja.
Also, ja, weiß ich. Okay.
Nee, also nicht geschätzt. Microsoft hat ja Zugriff auf das Modell.
Ach so, Microsoft. Hast du nicht gerade eben Google gesagt? Dann aber sonst habe ich
nicht. Nee, das Paper ist von Microsoft. Ah, ja. Das ist schon recht zuverlässig, dass die Zahlen von irgendwo her haben.
Ja, verglichen mit GPT-4, wie viele Milliarden Parameter hat GPT-4?
Ein Mixture of Experts, das heißt, pro Interferenz werden nur so 200 bis 400 Milliarden wahrscheinlich verwendet, aber insgesamt ist das Modell 1 bis 2 Billionen groß, also 1 bis 2000 Milliarden.
Ja, eigentlich. Deswegen hat er auch so eine gute Diagnose bei mir gestellt, ne?
Genau.
Die ganzen Billionen Parameter.
Dann habe ich paar Bilder auf Twitter gesehen. Ich habe leider noch keinen Zugang dazu. Es gibt jetzt wohl eine Variante von GPT-4, die diese ganzen Tools, es gibt ja Code-Interpreter, Browsing, Plugins, Dolly 3
ja.
Und was das? Ja, Image-Input und so.
Ja.
Kombiniert in einen Chat und auch hintereinander jetzt ausgeführt werden kann.
Ja, das ist jetzt auch Default mittlerweile, ne? Also wenn du jetzt auf GPT-4 klickst, dann hast du nur noch die Möglichkeit, zwischen Default und Dolly 3 zu wechseln. Ne? Vorher gab es ja noch Search und so als ausgewählt.
Nee, wenn ich auf GPT-4 gehe, habe ich Browse with Bing, Advanced Data Analysis, Plugins und Dolly 3.
Echt? Ich habe Default und Dolly 3 nur.
Und Dolly 3 kann auch die anderen Sachen, oder wie? Oder Hast du einfach in deinen Settings noch nicht die Beta-Funktion aktiviert?
Ach so, nee, ja, das kann natürlich sein. Haha. Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben.
Ja. Ich glaube, nicht viele Leute haben Zugang dazu, weil, ich weiß nicht, ob ich im Podcast mal darüber geredet habe oder einfach mit anderen Leuten. Ein paar Leute haben gefragt, warum OpenAI nicht diese ganzen Sachen kombiniert, dass man die zusammen verwenden kann, sondern so trennt. Und meine Erklärung dafür waren immer zwei Dinge. Einmal, jeder dieser Chats kriegt einen System Prompt von OpenAI, der genau GPT-4 sagt, was er tun soll, wie er die Tools verwendet und so weiter. Und die sind recht lang. Also mehrere 100 Tokens bis 1000 Tokens oder so. Okay. Das sind Absätze. Und meine Überlegung war, wenn du das alles kombinierst, musst du GPT-4 ja auch erklären, wie er die ganzen Tools verwendet. Das heißt, du brauchst all diese System Prompts und musst das alles da reinschreiben. Und wenn du
das ist nicht im Modell trainiert, sondern das wird immer im System Prompt gesagt, wie der das macht.
Ja.
Heißt beispielsweise bei Dolly 3, weil Dolly 3 ist ja ein eigenes Modell, das ist jetzt nicht irgendwie integriert in GPT-4, wie der Dolly benutzt, sondern das wird jedes Mal, wenn du jetzt einen Input machst, steht davor sozusagen ein System-Input, wo steht, das ist Dolly 3 und das benutzt du so und so, indem du da Text eingibst.
Ich kann dir
das
sogar, der fängt an, when all captions sent to Dolly, machst du bald bei der following policies und dann kommen ganz viele Regeln und dann die Syntax. Und das ist ein richtig langer Absatz.
Okay, krass.
Mit Anweisungen und welche Angaben er mitgeben muss, krass, und wie der Command aussehen muss und dass er nicht zu viele Bilder generieren soll und so weiter.
Aber das heißt ja auch, dass du GPT-4 sozusagen wie so ein Blank Sheet an Hilfsmittel benutzen kannst, wo du jetzt, also mit API zum Beispiel, wenn du das hinbekommst, dass der mit irgendetwas anderem interagieren kannst, kannst du ja immer sagen, das ist das so und so Modell und damit kannst du so und so interagieren. Beispielsweise, das ist Excel und mit Excel kannst du da Sachen reinschreiben und wenn der User sagt, fass mir das zusammen oder ordne das, dann pack das so und so da rein. Das ist ja, also, weißt du, was ich meine?
Die API von OpenAI bietet das sogar als Funktion an. Das nennt sich Function Calling. Da übergibst du die Syntax von dem Funktionsaufruf und GPT-4 nutzt das Tool dann. Also krass. Das ist ja die Idee von Plugins.
Ja.
Der Punkt ist, diese Prompts sind lang und ich dachte mir, GPT-4 hat 8000 Token Kontextfenster. Wenn du all diese Prompts kombinierst und zusammenschreibst, dann ist 50% des Kontexts gefüllt nur mit Systemanweisungen und der Nutzer kann kaum noch Text schreiben. Und die Unterhaltungen brechen früher ab oder er verliert früher Nachrichten.
Ja.
Und weißt du, wie sie das gelöst haben? Die haben einfach die 32.000 Token-Variante von GPT-4 dafür verwendet.
das Token, mehr Tokens.
Also genommen, der Systemprompt für All-in-One ist relativ lang. Das sind mehrere tausend Tokens, also das ist ein langer Text.
Ja.
Und meine zweite Sorge ist ein bisschen, was ich immer dachte, würde ein Problem, dass wenn du zu viele Tools beschreibst, das war auch mein Problem mit Plugins, deswegen, ich dachte, weswegen sie es auf 3 limitieren, wenn du zu viele Tools beschreibst, zu viele Optionen gibst, dass GPT-4 dann irgendwann durcheinander kommt und dann nicht mehr genau weiß, wann soll ich was benutzen. So, angenommen, ich gebe GPT-4 jetzt ein Bild und sag, ich möchte das in einer anderen Farbe, weiß GPT-4 jetzt, ob er mit Code-Interpreter ein Python-Skript schreiben soll, was die Farbwerte ändert, oder benutzt er Dolly 3, um eine Variante von dem Bild zu generieren mit einer anderen Farbe.
Jetzt überlegen, was für dich der bessere Workflow ist.
So, ich war mir einfach nicht sicher, ob GPT-4 clever genug ist, mit so vielen Tools auf einmal umzugehen.
Ist das denn ein Problem? Also in der...
Ich weiß nicht, ich konnte es noch nicht testen. Ich habe nur Bilder auf Twitter gesehen. Vielleicht klappt es super, vielleicht geht das, vielleicht ist das kein Problem mit 32.000 Token Kontext und tollen Beschreibungen, Anweisungen. Vielleicht ist es auch nur so meh. Aber ich glaube, wenn du GPT-4 mit so einem riesen Kontextfenster hast, mit all diesen Tools kombiniert in einem, dann kommen wir AGI schon näher. Das ist schon ein sehr mächtiges Werkzeug.
Das heißt, du gehst davon aus, wenn man jetzt einfach GPT-4, das bestehende Modell von vor 5 Monaten, einfach ein bisschen optimiert, dann sind wir schon nah dran, oder was?
Nicht nah, aber diese ganzen Funktionalitäten von Code-Interpreter und Dolly und du kannst dann auch PDFs hochladen, einfach sehr viele Sachen, die vorher nicht so einfach möglich waren, werden dann möglich und brauchst noch weniger Interaktion mit dem Modell. Du kannst einfach sagen, generiere Bilder und bearbeite die mit Code-Interpreter oder du sagst, such Informationen online und schreib die in ein Markdown-Dokument.
Ich muss sagen, je mehr ich davon höre, desto mehr frage ich mich, wie denn Gemini aussehen wird, als das Modell, was sozusagen das alles noch besser machen könnte, von dieser Firma Google, die unfassbar viele Daten zur Verfügung hat. Also,
ja, es gab noch mehr Leaks. Jemand von Red Team, irgendjemand, der Copilot, also GitHub Copilot geredteamt hat so ein bisschen rumgestochert in den API-Calls und wie Copilot funktioniert. Und da waren ein paar Hinweise auf neue Funktionalitäten, die vielleicht am 6. vorgestellt werden bei der OpenAI Developer-Konferenz. Unter anderem wurde in dem Code von Agents gesprochen. Also es sieht so aus, als würde OpenAI an autonomeren Varianten von Chatbots arbeiten, die in der Lage sind, Aufgaben längerfristig zu planen, abzuarbeiten. Bin mal gespannt, ob sie das releasen oder ob das als zu gefährlich eingestuft wird. Das ist vielleicht ein guter Übergang. Es werden ja aktuell sehr viele Regulationen und Safety Summits abgehalten und so weiter. Vielleicht können wir da mal drüber gehen.
Ja.
Ich glaube, das erste war Executive Order von Biden. Da habe ich kurz reingeguckt, das war gestern oder vorgestern. Also wir nehmen heute am Mittwoch auf. Und ja, die Sachen sind, was man sich halt so denkt, ein bisschen, du sollst
nicht Modelle, töten, du sollst nicht Ehe brechen.
Basically, die Modelle sollen keine gefährlichen Sachen ausgeben, Copyright wurde Anweisung gegeben. Zentraler Punkt ist eigentlich, dass ab einer gewissen Rechenleistung, die für das Training verwendet wird, das Modell und alle Ergebnisse zu Sicherheitsbedenken und Ergebnissen müssen an die Regierung gemeldet werden. Das heißt, wenn OpenAI oder Anthropic oder so ein neues Modell trainiert, was wahrscheinlich über das der Regierung melden, die müssen sagen, das haben wir getestet, das funktioniert und ihre ganzen Sicherheitsforschungsergebnisse mit der Regierung teilen, die dann wahrscheinlich auch untereinander geteilt werden.
Ja, man muss sagen, aber ist verständlich aus der Perspektive. Also man würde ja meinen, warum nur so lasche Regeln, aber man muss es auch so sehen, dass die USA natürlich eine riesen Motivation haben, das Land zu sein, in dem die Firmen die besten KIs erstellen und deswegen wollen die natürlich nicht irgendwie die Entwicklung großartig einschränken. Und das ist immer so diese Balancing Act, den die Politik generell auch überall ist, auch in der EU ist das ja sicherlich eine Sache, aber in der USA ist natürlich noch viel krasser, weil die ganzen Firmen da jetzt schon am Start sind, so Google, OpenAI und so weiter.
Regierungsseite investiert wird, ganz viele Regierungsinstitutionen sollen Abteilungen für KI einrichten und zum Beispiel die Firmen selber haben ja auch bestimmte Boards und Gruppierungen, wo die Unternehmen sich zusammentun. Die haben jetzt einen neuen Executive Director für einen ihrer AI-Boards ernannt und auch noch mehr Geld von den Firmen investiert für Safety. Also da passiert schon ganz viel von den Firmen, von den Regierungen. Seit gestern ist auch in Großbritannien, in London, der AI Safety Summit mit internationalen Firmen. Ich meine, sogar China ist eingeladen. Da wird auch groß diskutiert. Da kam jetzt auch ein Statement von beiden Regierungen mit einem neuen AI Safety Institute und Regeln für Government Use of AI, Political Declaration on the Responsible Military Use, also wie man das fürs Militär einsetzt und wie man es nicht fürs Militär einsetzt. Neue Institutionen, man hat Ziele gesetzt, dass man KI-generierte Telefonanrufe, die so für Betrug gemacht sind, aufdecken möchte, dass man das verhindert. Also gerade wird da sehr viel gemacht.
Ja, es ergibt auch Sinn, aber ne, das hört sich in erster Linie so komisch an, so ja, dann ist auch China eingeladen und die Firmen machen ihre eigenen Safety Boards. Aber man muss es so sehen, dass ja niemand, also weder China noch irgendwie die großen Firmen davon profitiert, wenn jetzt irgendwie so ein Worst-Case-Szenario eintritt und eine KI irgendwie wild durch die Gegend läuft. Einerseits für die Firma, die diese KI trainiert hat, ist das natürlich ein absoluter Image-Schaden, wenn du so eine Rogue-KI hast, so die sich selbstständig macht, was auch immer, dann vielleicht noch ein bisschen das Internet durcheinander bringt, weil sie permanent Falschinformationen rausspuckt. Aber auch ganz generell, ne, für alle Staaten der Erde ist das ja absolut keine schöne Situation.
Der Twitter-Beef spitzt sich ein bisschen zu. Es gibt so zwei große Seiten in dieser Debatte online. Das ist einmal die Gruppe an Forscher rund um Jan LeCun. Das ist ja der leitende Forscher bei Meta. Die haben Llama 2 veröffentlicht und sind für so Open Source und wollen und sein Hauptproblem ist, dass er ja sehr genervt ist von der anderen Partei rund um Sam Altman und diese ganzen CEOs.
Closed Source, Leute. Witzig, dass OpenAI einfach OpenAI heißt, ne? Obwohl die ihre Modelle schön Closed Source halten.
Und diese ganzen CEOs reden ja die ganze Zeit von existenziellen Bedrohungen und KI kann Menschheit vernichten und wir müssen uns gegen AGI und ASI wappnen und so weiter. Und Jan LeCun sagt, das ist alles Bullshit. Ihr wollt nur, dass es Regeln gibt, dass andere keine Modelle trainieren dürfen, damit ihr mehr Marktanteile bekommt und Open Source verboten wird.
Und das sind so ein bisschen die zwei Seiten. Seite? Was hältst du denn von?
Kunden insofern zu, dass ich sage, Open Source ist recht wichtig, sodass die Öffentlichkeit beteiligt ist an der Entwicklung und auch öffentlich kontrolliert werden kann, was gemacht wird und was passiert. Und ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll ist, Open Source zu verbieten oder zu sagen, ihr dürft nur noch Modelle entwickeln, wenn ihr von der Regierung eine Erlaubnis bekommt. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass die Bedenken, also manche Bedenken sind ein bisschen albern, so KIs werden nicht loslaufen und die Menschheit vernichten in den nächsten Jahren. Andere Bedenken, die zum Beispiel, dass KIs Biowaffen entwickeln können, sind durchaus realistischer.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass die Bedenken nur geäußert werden, um andere Konkurrenten einzuschränken, sondern ich glaube schon, dass da zumindest in großen Teilen auch eine reelle Sorge hintersteckt. Und da sollte man jetzt schon was gegen tun. Also beide Seiten haben was.
Verstehe.
So. Apropos Open Source, wobei ich weiß gar nicht, ob das Modell Open Source ist, aber es gibt PHINT oder FIND, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, von einer dieser Startups, die so KI-Suche anbieten, ähnlich wie Perplexity AI. Mhm. Und die haben ein Modell trainiert, FIND, das ist 34 Milliarden Parameter groß. Und in manchen Coding-Benchmarks performt es ähnlich gut oder besser als GPT-4. Es ist natürlich schwer einzuordnen, ob das in der Realität auch tatsächlich besser ist als GPT-4. Diese Benchmarks sind nicht so aussagekräftig, wie man das gerne hätte. Aber es zeugt schon mal davon, dass man auch mit kleineren Modellen, wenn man so einen speziellen Use Case hat, durchaus an GPT-4-Level rankommt.
Aber du sagst, das ist ein Suchmodell. Ist es dafür dann ursprünglich getrainiert worden, einfach als Suchmaschine zu fungieren und hat dann zufällig nur diese Coding-Fähigkeiten? Oder
nee, die haben, das Modell ist eine Feintuned-Variante von CodeLlama 2. CodeLlama war ja ein Modell von Meta, was extra für Coding-Probleme entwickelt wurde.
Ja.
Und Find ist so eine Art Suchmaschine für Entwickler, das so ein bisschen beim Coden helfen soll.
Mhm.
Und die haben das Modell gefeintuned und ja, du weißt jetzt nicht, haben die das vielleicht auf Daten trainiert, die sehr ähnlich sind zu den Benchmarks? Ich habe das mal getestet, kurz. Es ist gut, vor allem ist es günstig, es ist kostenlos, es läuft recht schnell, schneller als GPT-4. Für viele Sachen ist es wahrscheinlich sinnvoll, sowas zu nutzen. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt in allem wirklich besser ist als GPT-4. Größe sagt dann doch noch ein bisschen was aus.
Ja, vor allem was allgemeines Wissen angeht, ne? Also wenn du halt in diesem Coding-Teil gut bist, ist es halt cool, weil es spezialisiert ist, aber was GPT-4 ja ausmacht mit diesen Billionen Parametern, ist, dass du denn echt viel zu verschiedensten Sachen machen kannst.
Ja, und man muss sagen, ChatGPT ist ja jetzt mehr als nur das Modell, also gerade so Sachen wie Code-Interpreter in der App, Sprachein- und Ausgabe, das sind ja auch alles Funktionalitäten, die sind wichtig in der Nutzung.
Ja, oder Plugins, ne? Allein die Plugins und die Integration mit DALL-E sind alles so Sachen, die sind wahrscheinlich bei diesem Code, nicht bei dem Code-Interpreter, sondern bei dem, wie hieß das,
Find,
ja. Die sind wahrscheinlich nicht ansatzweise so auszuprägen.
Nee, das ist wirklich nur Suche. Da hat Perplexity noch mehr Funktionen. So, dann gab es ein paar Paper, wo ich dachte, da könnte man drüber reden. Also das Code Fusion Paper habe ich am Anfang ja mal erwähnt, dem Leak zu ChatGPT-Größe. Ja, das Paper an sich ist auch interessant. Also die Idee, die Fusion-Modelle für Code zu verwenden, macht Sinn, weil die Language Models, die Transformer, die sonst verwendet werden, generieren ja ein Wort nacheinander und können nicht zurückgehen und Code fixen.
Ja.
Die Fusion-Modelle haben den Vorteil, dass die ja von Noise anfangen, einfach so ein bisschen aufzuräumen.
Aber
das heißt, du generierst einfach Kauderwelsch und diffuse daraus dann den Code.
Du redest aber von Noise, jetzt im Sinne von Schrift-Noise. Also du hast dann, weiß ich nicht,
genau, da steht einfach,
wo einfach nur Buchstaben und Zahlen drin sind, oder?
Da stehen einfach Tokens, einfach random Zeug steht da und dann fängt das Diffusion-Modell an, daraus Code zu generieren, indem es immer Teil davon ersetzt durch etwas, was wahrscheinlicher der Lösung entspricht. Ähnlich wie Stable Diffusion bei Bildern.
Ja, das ist ja, okay, das ist ja krass.
Ja, und das hat den Vorteil, ja, gerade wenn du so komplette Commands haben möchtest, funktioniert das ganz gut. Das Modell ist auch sehr, sehr klein und sehr, sehr schnell, aber es funktioniert halt in erster Linie für so kleine Bash-Commands, Python-Skripts. Das ist noch nicht gemacht für große Codeblöcke. Naja, vielleicht für so Command-Line-Interface-Hilfe kann man sowas benutzen. Aber das Paper, worüber ich eigentlich reden wollte, ist QMOE, Practical Sub-1-Bit Compression of Trillion Parameter Models. Also,
was heißt das?
MOE steht für Mixture of Experts. Das ist die Architektur so oder Struktur, genau, GPT-4. Und diese Modelle sind sehr groß.
Offensichtlich.
Aber ja. So, es wird ja immer nur ein kleiner Teil verwendet. Und du hast viele Nullen da drin, viele redundante Informationen, die komprimiert werden können. Und dieser Algorithmus schafft es, diese Modelle so sehr zu komprimieren, dass du weniger als ein Bit brauchst pro Parameter.
Moment, das muss jetzt nochmal, also ein Parameter ist normalerweise in einer KI sozusagen wie so eine Synapse, ne?
Ein Parameter ist erstmal eine Zahl in einer Matrix, mit der Eingaben multipliziert werden.
Ja.
Das heißt, das Modell an sich ist erstmal eine Menge von Matrizen.
Ja.
Und jedes Parameter ist eine Zahl in so einer Matrix. Und für gewöhnlich sind das Floats, die sind 16 Bit groß. Und es gibt Varianten, da sagen Leute, uns reichen 8-Bit-Floats oder wir benutzen 4 Bits und die reduzieren halt einfach die Genauigkeit dieser Zahlen und sagen, ja, aber wir haben immer noch gute Performance.
Moment,
das wird gemacht.
Wenn du sagst, der reduziert das dann auf ein Bit, habe ich richtig verstanden?
Auf weniger als ein Bit.
Ja, wie geht das denn? Weil ein Bit ist ja schon entweder true oder false, also entweder 1 oder 0. Wie kann denn das weniger als ein Bit sein?
Genau, also diese ganzen Matrizen aus Zahlen werden extrem komprimiert. Und du kannst dir das vorstellen, zum Beispiel bei ZIP-Files wird das ja auch gemacht, wenn jetzt so 20 Nullen hintereinander kommen, dann musst du nicht 20 Nullen speichern, sondern du kannst einfach sagen 20 mal 0.
Ach so.
Das heißt,
ja.
Und du kannst das noch deutlich cleverer machen. Zum Beispiel, wenn du immer 1010 hast, dann kannst du zum Beispiel sagen, hier kommt jetzt einfach 1000 Zeichen lang 1010.
Ja, okay. Aber Moment mal, also in der Komprimierung ist das ja noch verständlich, weil du verpackst etwas und dann ist es sozusagen verpackt, aber wenn du es benutzen willst, musst du es wieder entpacken. Aber wenn ich mir das doch so vorstelle, in einer KI, die muss doch permanent usable sein, da kannst du doch nicht irgendein Bit haben, da kannst du doch nicht irgendeinen Parameter haben, der dann permanent kleiner als ein Bit ist, oder nicht?
Und das war die Schwierigkeit, das ist der Durchbruch. Wenn du die Daten so extrem komprimierst, wie zum Beispiel ZIP das macht, dann kommst du häufig auf sehr kleine Dateien, aber die sind halt nicht mehr nutzbar, die sind nicht mehr lesbar. Die musst du erst wieder aufwendig entpacken und dann werden die wieder groß und dann kannst du die nutzen. Aber dieser Algorithmus, den die hier vorstellen, komprimiert so extrem, also um den Faktor 20 zum Teil. Und das Modell ist trotzdem in diesem Zustand noch verwendbar. Es ist nur ungefähr 20% langsamer.
Ja gut, das ist ein Trade-off. 20 mal weniger, aber dafür nur 20% schlechter. Das ist ein Trade-off.
Das heißt, du könntest dir vorstellen, dass du ein extrem großes Modell, so ein Mixture-of-Expert-Modell in der Größenordnung 500 Milliarden Parameter.
Ja. Ich meine, holst. Das geht ja noch, ne? 500 Milliarden, wenn wir mit dem GPT-4 reden, sind wir bei 2 Billionen.
Oder sagen wir, du nimmst so ein mittelgroßes Modell, so ein 30 Milliarden Parameter Modell in Mixture of Experts und dann komprimierst du das und dann kannst du das auf dem Handy packen.
Ja, okay, das ist natürlich
und da laufen lassen.
Und da reden wir noch erstmal wahrscheinlich noch nicht von spezialisierter Hardware, ne? Sondern einfach nur Softwareoptimierung.
Genau. Apropos Hardware. Es war ja vorgestern Abend das Apple-Event. Weiß nicht,
ob M3-Chips.
Genau.
Habe ich gesehen.
Die haben einfach ihre neuen Chips vorgestellt und ich meine neue Laptops, wo die Chips drin sind, das war jetzt nicht so spannend.
Ja, gab es da irgendwas Interessantes? Ich habe nur irgendwelche Graphen gesehen, wo dann da der M3 mit dem M1 verglichen wurde in diesen geilen Apple-Graphen, die so total komisch aussehen.
Das sind immer noch gute Chips, die sind immer noch furchtbar energieeffizient. Die haben schon einige Vorteile. Das besondere Neue war jetzt, dass die jetzt Hardware-unterstütztes Raytracing haben und spezielles Caching. Also gerade für so Gaming- und Grafiksachen sind die schon gut. Aber es ist halt Hardware-Improvements.
Ja, aber Raytracing hatten wir auch schon mal gesagt, ne? Raytracing-Cores sind ja auch die total gut sind für so KI-Zwecke, ne?
Ja, Apples M3 haben nochmal eigene Neural Engines extra für KI.
Ja, okay, verstehe.
Das Gute an Apple-Hardware ist halt, dass weil du so ein System on the Chip hast und sich CPU und GPU und alles den Speicher teilt, hast du häufig recht viel Speicher. Das heißt, diese M3 Ultras oder auch M2 Ultras gehen bis zu 128 GB Speicher.
Mhm. Und die können auch verwendet werden. Also Arbeitsspeicher, ne?
Unified Memory, das heißt, das ist nicht nur Arbeitsspeicher, sondern ist auch gleichzeitig Grafikspeicher.
Ach so, das ist halt was ganz anderes.
Und dadurch, dass das kombiniert ist, kannst du gerade so Open-Source-Modelle extrem gut darauf laufen lassen, weil so Llama 70 Milliarden Parameter passen halt auf diese 128 GB Unified Memory. Und wenn du eine Grafikkarte kaufen möchtest mit 128 GB VRAM, zahlst du zigtausend Euro.
Oh.
Also meine Faustregel ist immer 70 Milliarden Parameter. Oh no. Es ist uiuiui. Llama 70 Milliarden Parameter ist 200 Gigabyte, also doch ein Ticken zu groß für M3, also vielleicht das 30 Milliarden Parameter Modell.
Ja, also ChatGPT Turbo, 3.5 Turbo, könntest du drauf laufen lassen.
Locker, ja.
Geil, ich frage auch nochmal hier GPT-4.
Ja, aber wie gesagt, die Größen hängen auch sehr stark davon ab, ob du jetzt 16 Bit pro Parameter nutzt oder. Also wer an Language Models, Open Source Language Models arbeiten will, so ein MacBook ist gar keine schlechte Option. Ja, wobei cool. Apple jetzt bald ihren Thron als energieeffizienter Chip verlieren könnte. Qualcomm hat einen neuen Chip vorgestellt. Wo sind meine Notizen?
Qualcomm
Snapdragon X Elite.
Oha.
Ein neuer Chip, auch ein, 3, 4 Nanometer, also relativ neue Architektur und
von auch ein TSMC produziert wahrscheinlich.
Natürlich.
Mit Rückgriff auf die letzte Folge.
Auch ARM-based, meine ich. Und furchtbar energieeffizient, furchtbar leistungsstark, alles auf einem Chip, Grafikkarte, CPU, auch viele KI-Funktionen, Unterstützung für Transformer. Also extrem gut. Für so Laptops stelle ich mir das extrem cool vor. Also die nächste Generation von Windows-Laptops, die so einen Chip bekommt. So Ultrabooks, so schön dünn, vielleicht ohne Lüfter.
Mhm.
Sehr leistungsstark. Können Windows-Laptops dann endlich wieder mithalten mit MacBooks.
Die Qualcomm-Chips, die werden aber doch auch in Handys verbaut. Oder ist das jetzt diese Elite, was weiß ich, wie die hieß, ist das jetzt kein
Die Variante ist nicht für Handys gedacht, aber offensichtlich werden die ihre Entwicklungen auch in Handys stecken. Also Qualcomm-Handy-Chips sind aktuell noch hinter Apples Chips, aber die schließen schon auf. Also Qualcomm arbeitet schon daran, dass die Chips auch gerade für KI immer besser werden, dass man so kleinere Modelle auf dem Handy laufen lassen kann. Das wird kommen.
Müssen die auch, weil ich will nämlich endlich mal den Google Assistant als KI, also Google Bard mit Assistant benutzen. Da warte ich immer noch drauf.
Habe ich darüber geredet, über Stubbs und Gemini Leaks? Ja, das haben wir in der letzten Folge gemacht.
Ich weiß gar nicht, Stubbs kommt jetzt nicht bekannt vor, der Name.
Doch, diese kleinen Programme, die Gemini dann schreiben soll. Da haben wir drüber gesprochen.
Dann habe ich auch nur Alzheimer.
Es wurde ein neuer Quantencomputer angekündigt von Atom Computing mit 1225 Qubits.
Was heißt das? Also Qubits, ne, sind die Bits sozusagen, die
Quanten. 1225 Qubits, klar, die sind fehlerbehaftet. Das heißt, in der Praxis wirst du deutlich weniger davon aktiv nutzen können. Du wirst mehrere davon kombinieren müssen, um so Mittelwerte zu berechnen, um Fehler auszugleichen. Aber lass den Computer sich verhalten wie ein 200-Qubit-Computer mit perfekter Genauigkeit, dann ist das immer noch extrem beeindruckend. Also Quantencomputer sind aktuell nicht in den Nachrichten, weil KI überall ist. Aber Quantencomputer macht so still und heimlich Monat für Monat Fortschritte. IBM arbeitet ja auch viel daran. Und ich glaube, so nächstes Jahr, 2024, also wenn wir nochmal heute in einem Jahr spielen, wird vielleicht immer noch nicht so viel über Quantencomputer gesprochen, aber sie werden immer mehr Einsatzgebiete finden und einige Dinge extrem beschleunigen. Gerade so Biologie, Materialwissenschaften.
KI-Entwicklung. Oder umgekehrt vielleicht. KI-Entwicklung, das muss man auch noch überlegen, ne? KI-Entwicklung. Imagine, du hast dann irgendwann so eine AGI, so Gemini ist übel gut auf einmal und dann kannst du dem so Fragen stellen und Aufgaben stellen wie, was ist denn das Problem mit Quantencomputing? Gibt es da nicht irgendwelche Lösungen? Und dann hilft die KI irgendwie, da Probleme zu lösen. Das darf man auch nicht vernachlässigen.
Ja, Nvidia hat ein internes Modell, was die trainiert haben auf so Informationen über Chipdesign für ihre Entwickler. Das einfach, wenn die jetzt neue Leute einstellen, die eine KI haben, um Fragen zu stellen für Chipdesign.
Ach was, so interne Firmastruktur geben, wenn es nicht mehr an den Vorgesetzten, sondern an die KI.
Ja.
Ja, nicht schlecht. Ist so gut. Wahrscheinlich sind die meisten Anfragen damit sogar aus dem Weg zu räumen. Wie gesagt, das ist ja, geht immer auf dieses zurück, diese niedrigschwelligen Sachen, für die einfach Zeit brauchen, die aber wirklich nicht inhaltlich jetzt so sind, wie beispielsweise mein Arm, so, das war jetzt nichts Wildes, oder sagt die erste halt, ja, Entzündung gut, musst du ruhig stellen. Die sind halt total gut von so einer KI einfach zu abzuarbeiten, weil die immer zur Verfügung steht, ne, weil die sowas halt gut hinbekommt, fehlerlos, so, nicht mit wenig Fehleranfälligkeit, nicht mit viel Fehleranfälligkeit.
Ja, ich bin mal gespannt, ob dann irgendein Algorithmus gefunden wird, wo Quantencomputer signifikant helfen können bei Training von Language Models oder so. Das wäre natürlich der Hammer, wenn das irgendwie ginge. Aber soweit ich weiß, gibt es da noch keinen Algorithmus, der das sinnvoll kommt. Ach, es ist ein bisschen schade, dass DeepMind jetzt von Google so ein bisschen dazu gezwungen wird, an Language Models und Transformern und so zu arbeiten, beziehungsweise an Auto-Regressive Models. Mhm. Weil DeepMinds Stärke ist eigentlich Reinforced Learning. Sowas wie AlphaGo, AlphaDev, AlphaFold.
Da hat DeepMinds so viele. Geht auch mit LLMs, oder nicht? Ist das nicht ein Trainingsprozess?
Nee, LLMs werden trainiert über Next Token Prediction.
Aber Reinforced Learning war doch, dass du im Lernprozess, du musst mal Reinforced Learning jetzt für mich erklären.
Das Reinforced
doch,
Learning ist, wenn du ein Modell hast und das kriegt Belohnungen oder Strafen für Aktionen.
Ja, ist das nicht im Trainingsprozess von LLMs so?
Ah, du hast irgendwo immer diese Loss-Funktion, aber es ist ein bisschen anders, weil die das nächste Wort vorhersagen und dann geupdatet werden, basierend auf wie weit sie entfernt sind von der korrekten Vorhersage.
Und wie unterscheidet sich das von den Modellen, von denen du jetzt geredet hast, die bei denen DeepMind so gut wäre mit dem Reinforced Learning? Was sind das dann für Modelle? So Diffusion-Modelle oder sind das einfach ganz andere?
Also es geht weniger um die Architektur, sondern mehr um den Lernprozess. Statt einfach jedes Wort zu lernen, Wort für Wort, einfach Prediction, lernen halt diese Reinforced Learning-Sachen wie AlphaGo zum Beispiel, indem sie gegen sich selbst Go spielen und dann, wenn der eine gewinnt, wird die Richtung verstärkt und dann spielen nochmal zwei Varianten gegeneinander und dann wird die Richtung verstärkt.
Ja, okay. Aber wie so würde man das denn, ich meine, bei AlphaGo ist das ja, geht das ja gut, ne? Also du hast halt ein Spiel und du kannst zwei Spieler gegeneinander spielen lassen, so. Und dann kannst du halt sagen, der hat gewonnen, der hat offensichtlich besser gespielt in den Regeln des Spiels. Aber wie würde man das denn bei AlphaFold zum Beispiel machen? Ist das ähnliches Prinzip gewesen? Aber da kannst du ja nicht sagen, beide falten jetzt Proteine und der Gewinner, der hat dann, wird dann verstärkt. Oder wie läuft das denn da ab?
Doch, genau so wird das gemacht. Es geht, du gamifyst die reale Welt. Du machst Spiele aus allem. Beispiel bei AlphaDev, das sollte ja Algorithmen optimieren. Und die haben praktisch gesagt, das Spiel ist, du schreibst Assembly-Code und du gewinnst, wenn dein Code schneller läuft als der vorherige Code.
Ach so, ja, okay. Aber
also die machen einfach so Games aus der realen Welt.
Aber da muss man das in der realen Welt?
Gewinnst du, wenn das predicted Protein realer, näher an der, an dem realen ist.
Aber das bedarf ja quasi, dass man jetzt bei dem Assembly-Code, klar, du hast den PC und du kannst den PC laufen lassen und sehen, was ist schneller. Du hast also wieder die Regeln des Spiels, kannst du überprüfen. Aber bei den Proteinen musst du also auch schon im Trainingsprozess vorher sozusagen die auf Protein trainieren lassen, von denen du schon die richtige Antwort kennst. Nach dem Motto, ich kann halt jetzt bewerten, dass diese Protein besser ist als das andere, weil ich weiß, wie das gute Protein aussehen würde. Aber das ist
genau.
Jetzt auch nicht mit neuen Proteinen, ne? die dann erfinden oder folden oder was auch immer.
Da DeepMind einen sehr interessanten Blogpost zu gemacht über genau das Problem, dass sie, als sie mit AlphaFold angefangen haben, sehr wenige bekannte Proteine gab. Ich glaube, nur ein paar hundert. Und was die Lösung war, sie haben angefangen, auf diesen paar hundert bekannten Proteinen zu trainieren und zu sagen, ja, hier, du bist noch nicht so nah dran. Und dann haben sie, als sie da relativ gute Ergebnisse hatten, haben sie angefangen, Proteine, von denen die Struktur noch nicht bekannt ist, zu trainieren. Und von denen man aber gut checken konnte, als AlphaFold die Struktur ausgespuckt hat, konnte man checken, macht das Sinn oder nicht. Und hat dann gesagt, okay, das macht Sinn, das deckt sich mit unseren experimentellen Ergebnissen. Die Struktur tut das, was das Protein in der Realität tut. Dann sagt man, okay, hier hat es wahrscheinlich richtig predicted und dann nimmt man die Prediction mit in den Learning Pool auf und macht dann so weiter.
Ah, okay, also das war so ein bisschen wackelig, ne, auf die
genau, am Anfang ein bisschen schwierig, aber dann wurde durch AlphaFold der Trainingspool größer und dadurch wurde AlphaFold besser und dann hast du so ein selbstverstärkendes System.
Ah, okay, verstehe.
Bis nachher alle Proteine hatte.
Learning by doing sozusagen.
Der genau.
Klassische Prozess.
Ja, es gab diese Woche auch oder letzte Woche ein neues Paper, TD-MPC2, Scalable Robust World Models for Continuous Control. Das in dem Paper wurde auch Reinforced Learning verwendet und mit extrem guten Ergebnissen. Also das kam schon sehr schnell an so menschliches Lernen heran. Mhm. Ich glaube auch, ich hoffe, dass mehr in die Richtung gemacht wird, dass man versucht, mehr Richtung menschliches Lernen zu gehen. Weil unsere Stärke ist ja nicht, dass wir furchtbar effizient mit unserer Rechenleistung umgehen, sondern dass wir sehr effizient mit Trainingsdaten umgehen. Wenn du dir das Gehirn anguckst, unsere Neuronen feuern sehr langsam und wir sehen nur recht wenig Informationen in unserem Leben. Das heißt, wir müssen extrem viel Daten und Rechenleistung aufwenden für alles, was wir an Daten mitbekommen. Zum Beispiel ein Kind. Wie oft siehst du in deinem Leben, dass jemand vom Auto überfahren wird und trotzdem weißt du, dass du nicht auf die Straße rennen musst? So, es reicht, wenn deine Mutter dir dreimal sagt, Achtung, wenn du auf die Straße rennst, kannst du vom Auto überfahren werden.
Nee, das reicht, glaube ich, nicht dreimal bei Kleinkindern, aber ja, die Tendenz stimmt schon. Aber da
aber
ist
du brauchst keine
auch,
Milliarden Beispiele.
Das ist klar, aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass man gewisse Sachzusammenhänge schon versteht. Also du verstehst ab einem gewissen Punkt, wenn du als Kind ein paar Mal gegen eine Wand gerannt bist, dass sozusagen die Kollision mit einem Objekt in hoher G-Kraft erstmal schlecht ist für den Körper. Und dann kannst du auch noch absehen, dass das Auto, wenn das da fährt, ebenfalls sozusagen sowas, ne, so nach dem Motto, du kannst da so ein bisschen Transferleistung erbringen. Also ich glaube nicht, dass die wenigsten, also dass Leute, wenn jemand auf der Straße steht, auf die Idee kommt, vors Auto zu springen, weil er jetzt noch nicht oft genug gesehen hat, wie jemand vom Auto überfahren wird, sondern du hast halt einfach ein inhärentes Verständnis von der Welt und von dem, was passieren wird, auch wenn du es selber noch gar nicht erlebt hast.
Ja, und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wenn wir gegen eine Wand laufen, wissen wir danach nicht nur, dass wir nicht mehr nochmal gegen eine Wand laufen, sondern wir wissen, dass wir gegen gar nichts mehr laufen.
Ja.
Und genau in die Richtung wird aktuell ein bisschen geforscht. Zum Beispiel gab letztens Paper Human-like Systematic Generalization through Meta-Learning Neural Network. Das wurde in Nature veröffentlicht. Das Paper habe ich mir auch durchgelesen. Da geht es genau darum, wie macht man aus so gelernten Erfahrungen mehr Beispiele und generalisiert zu allgemeineren Fällen, dass man weniger Trainingsdaten braucht und aus den Trainingsdaten, die man hat.
Da immer sieht, ne, ist es ja auch schon häufiger, oder zumindest als GPT-4 rauskam, gab es ja auch immer mal wieder die Paper, die dann beschrieben haben, dass auch GPT-4 schon Ansätze von einem Modell der Wirklichkeit irgendwie in dem Modell integriert hat. Ne? Und das sind schon die ersten Schritte dahin, weil wenn du GPT, da gab es halt, ich weiß nicht, das hat man schon mal durchgesprochen, dieses Beispiel, wo man jemand gesagt hat, was war das, ein Löffel, und dann hast du neben dran einen Suppenteller und da ist die Suppe drin. Und jetzt drehst du die Tasse um und stellst die Tasse neben den Suppenteller. Wo ist dann der Löffel? So, und dann hat GPT-4 eben genug Kontext, um zu sagen, ja, der Löffel wird wohl ungefähr da auf dem Tisch liegen, wo du die Tasse umgedreht hast, weil im Moment, als du die Tasse umgedreht hast, ist der Löffel rausgefallen, du Idiot, ne? Und das sind halt so die Sachen, mit denen man dann halt wahrscheinlich so eine KI nochmal aufs nächste Level bringen kann, was einfach nur allgemeines Verständnis angeht.
Ich glaube, diese Weltmodelle werden auch noch stärker und besser, wenn du
multimodal rangehst.
Genau, wenn du anfängst, mit mehr Daten zu trainieren, mit Video, mit Audio, mit Bildern.
Das ist nämlich das Krasse, ne?
Da hast du einfach mehr Tokens, mehr Informationen und so weiter.
Ja, weil GPT-4 hat ja dieses Weltmodell, wenn ich es richtig verstanden habe, alleine aus Text gezogen, ne? Das war jetzt noch nicht großartig mit Image.
Genau, das war nur Text. Ja, in China gibt es jetzt fliegende Taxis, die ohne Piloten.
Das hört sich übel dumm an eigentlich.
Aber auch irgendwie cool, oder?
Ja,
du steigst in so ein fliegendes Taxi ein, das fliegt dich irgendwo hin.
Also das ist dann cool, wenn Städte darauf ausgelegt sind, so auf verschiedenen Höhenebenen zu fungieren, aber mit unserem momentanen Standpunkt, also wie man es aus Star Wars kennt, so hast du riesen Hochhäuser und dann gibt es halt so eine Ebene, wo die Taxis fliegen und die können auch die Hochhäuser auf der Ebene reinfliegen, aber na, Stand jetzt müssen die Taxis halt irgendwo starten und dann fliegen die irgendwie, dann müssen die irgendwo landen und das hört sich schrecklich ineffizient an.
Ja. Gibt wahrscheinlich einige Szenarios, wo das sinnvoll einsetzbar ist, aber flächendeckend wird wahrscheinlich noch nicht.
Für reiche Leute, die schnell durch die Gegend fliegen wollen.
So, Google ist offensichtlich auch nicht so sicher, dass sie mit Gemini den Durchbruch haben, weil sie haben 2 Milliarden investiert. Also die verteilen so ein bisschen ihr Geld auf verschiedene.
Auf die Konkurrenz, ne? Ja, ja.
In der Hoffnung, egal wer gewinnt, wir gewinnen.
Verstehe.
Aber Google hat ja auch das Geld.
Ja.
Also hast du mitbekommen, dass die irgendwie fast 30 Milliarden in einem Jahr zahlen, um auf allen möglichen Geräten die Standardsuchmaschine
zu
sein?
Ja, also ich wusste nicht die genaue Summe, aber zum Beispiel Apple. Ich weiß, dass die Apple horrende Summen bezahlen, um in dem Safari-Browser die Standardsuchmaschine zu sein.
Ja.
So viel muss man auch mal nachdenken. Offensichtlich, also ich würde sagen, das rechnet sich in irgendeiner Weise ja. Also entweder, weil die durch die Suchanfragen echt viel Daten über die Leute bekommen und das sozusagen verwerten können, oder weil es einfach Werbung. Imagemäßig gut ist, wenn Google die Suchmaschine ist.
Ja, sie machen aber Geld mit Werbung.
Ich weiß gar nicht, ob so Werbung der große Teil ist.
Doch. Google macht das meiste Geld mit Werbung.
Ja, aber Google AdSense in der Suchmaschine Google, ich weiß gar nicht, ob das so viel ausmacht.
Jede Google-Suche, ersten paar Ergebnisse sponsored. Okay. Weißt du, wie viele Leute zahlen, damit ihre Seite ganz oben angezeigt wird?
Ja, okay. Die zahlen
nur so viel, weil Google überall die Suchmaschine ist.
Ja, okay, verstehe. Aber ich hätte jetzt gedacht, der Hauptfaktor ist, weil die einfach Daten sammeln können. So, wenn du halt Leuten die Suchergebnisse fasst, was man da für einen Persönlichkeitsprofil rausbilden kann, ist schon insane.
Ja, aber das finanziert sich ja dann auch über Werbung. Diese Informationen werden ja wieder genutzt, um genaue Werbung zu kriegen.
Alles lohnt Werbung.
Sich schon, aber es ist absurd.
It has all been advertisement, always has been. Ne, wie geht dieses Meme? It's all advertisement, always has been.
So, und jetzt das letzte Thema für heute. Ich dachte, das passt noch. Da haben wir ja schon mehrmals drüber gesprochen. Es gibt Nightshade, das ist ein Tool, das benutzt werden kann, um Bilder zu vergiften, in Anführungszeichen, sodass KIs die für etwas anderes halten. Und das wird vermarktet als Tool für Künstler, um sich gegen KI-Kunst zu wehren.
Wie funktioniert das denn?
Du machst kleine, für Menschen nicht sichtbare Änderungen an dem Bild, die dazu führen, dass bestimmte Modelle einen Hund für eine Katze halten.
Also kleine Pixel, die dann irgendwie... Also müssen ja Pixel sein, die irgendwie geändert werden, aber wie funktioniert das
denn? Das nutzt ein bisschen aus, dass diese Bilderkennungsalgorithmen nicht immer ganz robust sind gegen so leichte Veränderungen.
Aha. Also meinst du sowas wie die KI hat irgendwie gelernt, es ist eine Katze statt ein Hund, wenn du irgendwie Schnurrhaare siehst und dann fügt die KI so eine ganz, ganz kleine Reihe an Pixeln ein, die irgendwie so eine Linie da simulieren wie Schnurrhaare und dann denkt die KI, das ist jetzt auf einmal eine...
Ich weiß nicht, ob es so funktioniert oder ob es einfach random Pixel irgendwo im Bild sind, die bestimmte Synapsen aktivieren. Und dann wär's irgendwie ein bisschen zu modellspezifisch. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es funktioniert. Ich habe das Paper nicht gelesen.
Funktioniert das denn überhaupt? Ist die andere Sache. Also Paper ist das eine.
Also, was ich gesehen habe, es scheint zu funktionieren. Der Punkt ist, warum ich glaube, dass das komplett nutzlos ist. Erstens, Bildgenerierungs-KIs trainieren ja nicht, indem sie sich Bilder angucken und bestimmen, was da zu sehen ist. Das ist der Schritt vorher. Das sind sogenannte Clip-Modelle, die verwendet werden, um zu bestimmen, was in dem Bild zu sehen ist. Und nachdem die Bilder gelabelt wurden, werden sie dann mit dem Label verwendet für Trainingsdaten. Das Problem ist, diese ganzen Bilder im Internet haben schon Labels oder haben schon Labels. Das heißt, das würde jetzt nur relevant werden für neue Bilder. Wenn jetzt ein Künstler kommt, ich habe ein Bild gemalt, ich vergifte das jetzt, dann stoppt das nicht Stable Diffusion, dann stoppt das nicht mal schon die trainierten Modelle, die Bilderkennung machen oder schon Bilder erkannt haben, sondern damit das Auswirkungen haben müsste, müsste jetzt jemand sagen, hier das Bild von dir nehme ich, lass es von einer KI labeln und verwende jetzt das falsche Label mit dem Bild für das Training von einem neuen Modell.
Ja, okay.
Ja, aber wir haben schon Bilder. Wir haben Dolly 3, so.
Der kann schon die perfekten Trainingsdaten generieren.
Nur weil ihr jetzt Bilder vergiftet, wird Dolly 3 nicht schlechter. Ja, und Dolly 3 ist schon sehr, sehr gut.
Ja, ich verstehe. Ja, es ist halt...
Und dann kommen noch synthetische Daten, die du generieren kannst. Und wahrscheinlich werden zukünftige Klassifizierer, die so Bilder erkennen, auch robuster gegen solche Sachen.
Imagine.
Und du kannst wahrscheinlich auch Bilder, die vergiftet wurden, wieder entgiften. Es ist einfach Unsinn. Es ist einfach irgendwas, um Künstlern das Gefühl zu geben, sie können was dagegen tun, aber...
Stell dir vor, die Künstler werden bald einfach von diesen großen KI-Firmen, weil die so viel Geld gescheffelt haben, eingestellt, um Trainingsdaten zu generieren. Und dann sind die alle glücklich, weil die kriegen sozusagen eine feste Bezahlung, einen festen Job, um einfach ihren Shit zu machen. Und die einzige Aufgabe, die haben, die müssen halt ein schönes Bild machen und dann müssen die sagen, was das gemalt ist. Und dann kann die KI das für Trainingsprozesse machen. Das wäre doch insane, also, oder?
Die Künstler, die ich online gesehen habe, würden sich lieber erschießen, als sich irgendwo hinzusetzen und Bilder für Kevin zu malen.
Diese Künstler. Ich hätte Bock drauf, wenn jetzt OpenAI kommt und sagt, hier, wollen dich einstellen, mach den ganzen Tag Musik und du musst nur drunter schreiben, was das ist, so. Ein bisschen kategorisieren. Und dann bezahlen wir dir richtig viel Geld dafür, dass du das machst.
Die 4-Variante schon Prompt-Engineer, jetzt kannst du dich einstellen lassen für 200.000 im Jahr.
So nämlich, Prompt-Engineer. Kurs kommt nächste Woche, stelle ich meinen Kurs für Prompt-Engineering.
So, die Leute, die glauben, dass Prompt Engineer jetzt der Job der nächsten 60 Jahre wird und die Zukunft ist das auch so delusional, sinnvolle Anweisungen zu geben. Ein Job ist, der gut bezahlt werden würde in der Zukunft, ist
Deswegen ist es auch nur ein Job, solange die KIs noch nicht gut genug sind, einfach um einfach mit jedem Scheiß, also im Endeffekt sind ja die KIs irgendwann so gut, dass du denen alles irgendwie geben kannst, nicht irgendwie groß prompt engineeren musst, sondern die KI weiß halt, was gut ist.
Ja.
Hört, ich muss jetzt weg.
Das heißt, ich habe auch furchtbar Hunger.
Ja.
Ja, ich gehe jetzt was essen. So, danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten
Mal. Dann hoffentlich mit Gemini.
Ja.